DW Menschen und Märkte.
Fall Khashoggi. Darf der Westen weiter Waffen liefern nach Saudi-Arabien? Italiens Haushalt. Eskaliert der Streit mit der EU? USA und China. Wie belastet der Handelskonflikt die Wirtschaft? Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Der Journalist Jamal Khashoggi ist in der Botschaft Saudi-Arabiens in Istanbul getötet worden. Immerhin so viel ist klar. Noch offen ist, was genau geschah. Vieles deutet auf einen Mord im Auftrag der saudischen Regierung hin. Die Angaben aus Riad waren bisher widersprüchlich und wenig glaubhaft. Jetzt stellt sich die Frage, was andere Länder tun können, um den Druck auf die Erdölmacht Saudi-Arabien zu erhöhen. Im Fokus stehen derzeit vor allem die Rüstungsexporte. US-Präsident Trump will nach eigener Aussage die Saudis nicht als Kunden verlieren. Die deutsche Bundesregierung hat angekündigt, vorerst keine neuen Rüstungsexporte zu genehmigen. Unklar ist allerdings, was mit bereits genehmigten Geschäften passiert, die allein in diesem Jahr ein Volumen von 400 Millionen Euro hatten. Und die Europäische Union? Deren Mitglieder scheinen nicht in der Lage, gemeinsam zu handeln. Aus Brüssel, Astrid Korall.
Wenn es um eine Reaktion auf den Fall Khashoggi geht, um die Frage, was die EU jetzt tun solle, ist für den Europaabgeordneten Arne Lietz von der SPD die Antwort eindeutig.
Europa darf hier nicht national antworten, sondern muss europäisch die Rüstungsexportpolitik gegenüber Saudi-Arabien klarstellen.
Und dementsprechend keine Waffen und Kriegsgerät mehr nach Saudi-Arabien liefern.
Sodass Saudi-Arabien bewusst wird, dass Menschenrechte, die Ermordung von Journalisten, aber auch die Involvierung in humanitäre Kriegs- und Krisensituationen wie in Jemen nicht europäisch geduldet und mitgetragen werden.
Doch bislang ist eine solche europäische Antwort nicht zu erwarten. Am Wochenende hatte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini zwar glaubwürdige und transparente Ermittlungen gefordert, alle Verantwortlichen für den Tod Khashoggis müssten uneingeschränkt zur Rechenschaft gezogen werden. Mit Blick auf Waffenexporte verwies eine Sprecherin Mogherinis heute aber darauf, dass die Entscheidung darüber letztendlich Sache der Mitgliedstaaten sei. Der Grünen-Europaabgeordneten Barbara Lochbieler reicht eine bloße Verurteilung der Tat nicht aus.
Wir brauchen wirklich ein EU-weites Verbot der Ausfuhr von Waffen. Und dazu gehört ein Exportverbot, aber man darf auch schon gelieferte Waffen nicht mehr warten oder erneuern.
Und sie forderte von jedem EU-Mitgliedstaat mehr zu tun.
Wir wissen nicht erst seit dem Fall Khashoggi, wie Saudi-Arabien mit Kritikern umgeht. Wir wissen, dass viele arrestiert sind, Journalisten, Menschenrechtsverteidiger. Also wir wissen in der EU, die Mitgliedstaaten und auch die Kommission weiß, dass es hier zu schwersten Menschenrechtsverletzungen kommt. Und nichtsdestotrotz ist es immer nur bei Ankündigungen geblieben.
Gerade der Bundesregierung warf Lochbieler vor, bei Rüstungsexporten nicht konsequent zu sein. Trotz der Ankündigung, keine Waffen an kriegsführende Parteien liefern zu wollen, habe sie Rüstungsgüter für Saudi-Arabien genehmigt. Die Bundesregierung hat heute allerdings eins angekündigt. Sie will prüfen, ob bereits genehmigte Ausfuhren widerrufen werden können. Heute früh hatte EU-Kommissar Günther Oettinger in den Zeitungen der Funke Mediengruppe dagegen vor übereilten Reaktionen gewarnt. Eine grundsätzliche Entscheidung zu Rüstungsexporten sollte man erst treffen, wenn eine umfassende Aufklärung geschehen sei oder man Vertuschung bei den Saudis vermuten müsse. Doch so lange wollen einige andere Europapolitiker nicht warten.
Streit gibt es derzeit zwischen der italienischen Regierung und der EU-Kommission in Brüssel über den jüngsten Haushaltsentwurf Italiens. Das Land will noch mehr Schulden machen, obwohl es bereits hoch verschuldet ist. Aus Brüsseler Sicht verstößt das gegen die Regeln der Währungsunion. Die EU-Kommission wies den italienischen Entwurf zurück und setzte für Montag ein Ultimatum für Nachbesserungen. Die lehnte Italien heute ab. Ralf Siener.
Eines stellte EU-Finanzkommissar Pier Moscovici heute klar. Es gehe ihm keineswegs darum, sich in Italiens innere Angelegenheiten einzumischen und in die Details der römischen Haushalts- und Reformpolitik. Das sei Italiens Souveränität. Selbstverständlich könne das Land seine eigene Haushaltspolitik machen.
En revanche, respecter une règle commune comme tous les pays de l'Union européenne le font depuis 10 ans.
Aber eben unter Beachtung der gemeinsamen Regeln. Regeln, wie sie alle Euro-Länder seit 10 Jahren haben, betonte der Wirtschaftskommissar heute gegenüber dem Sender France Inter. Und zwar ganz gleich, ob ein Land links oder rechts regiert werde.
Avec des politiques qui sont de gauche ou de droite.
Italiens Platz sei im Zentrum der Eurozone, nicht außerhalb, betont Moscovici, der Italien im Namen der EU-Kommission ein Ultimatum gesetzt hatte.
Aujourd'hui midi.
Bis heute Mittag musste die Regierung in Rom ihre Neuverschuldungspläne erläutern. Hi nun in Brüssel sozusagen. Immerhin, der parteilose Finanzminister Giovanni Tria kam pünktlich Moscovicis Aufforderung nach, zu erklären, warum Italiens Regierung den ohnehin schon überproportional hohen Schuldenberg 2019 noch einmal deutlich vergrößern will.
Ich kann confirmer effectivement que la réponse des autorités italiennes vient d'arriver.
Er könne bestätigen, dass Italiens Antwort soeben eingetroffen sei, gab Kommissionssprecher Skinas während der mittäglichen Pressekonferenz in Brüssel bekannt. Neuigkeiten seien nicht zu erwarten, hatte die Regierung in Rom bereits vorher klargestellt. Die Neuverschuldung wird nicht reduziert und ist damit laut Einschätzung der EU-Kommission ein schwerer Verstoß gegen die Regeln der Europäischen Union und beispiellos in der Euro-Geschichte. Was die Kommission ihrerseits zu einer beispiellosen Reaktion veranlassen kann, nämlich zu einer Zurückweisung des italienischen Haushaltsplans und der Aufforderung, diesen Plan innerhalb der nächsten 3 Wochen komplett zu überarbeiten. Eine Aufforderung, welche sich die EU-Kommission eigentlich sparen kann. Denn Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hatte seinen EU-Kollegen bereits im Vorhinein mitgeteilt.
Mir ist absolut klar, dass das nicht der Haushalt ist, den die Kommission erwartet hat und dass es Kritik gibt. Aber wir sind überzeugt von dem, was wir tun.
Weiterer Streit zwischen Rom und Brüssel ist also programmiert. Eine EU-Geldstrafe für Italien in Milliardenhöhe nicht ausgeschlossen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die EU bei den Brexit-Verhandlungen mit den Briten Geschlossenheit in den eigenen Reihen braucht.
Italy is a core Eurozone country, that it's in the interest of the Eurozone.
Italien ist nicht nur ein Kernland der Eurozone, wie EU-Finanzkommissar Moscovici betont, der Nettozahler Italien ist auch ein Kernland der EU. Und das macht den Haushaltskonflikt zwischen Brüssel und Rom so brisant.
Auch im Handelsstreit zwischen den USA und China ist noch keine Lösung in Sicht. Die USA belegen inzwischen die Hälfte der aus China importierten Waren mit Sonderzöllen. Im Gegenzug hat China seinerseits die Zölle auf viele US-Produkte erhöht. An den Finanzmärkten wächst nun die Sorge, dass der Streit ernste Konsequenzen haben könnte. Aus Frankfurt, Claudia Werle.
Jörg Krämer hat ein ungutes Gefühl, wenn er an die Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA denkt. Jörg Krämer ist Chefvolkswirt bei der Commerzbank. Er kommt viel in der Welt herum, spricht mit Unternehmern, aber auch mit vielen Kollegen aus der Finanzbranche.
Ja, wir haben Angst davor, dass der Welthandel nicht mehr wächst, dass die Globalisierung teilweise rückabgewickelt wird, dass viele Kostenvorteile, die in den letzten 20 Jahren durch die intensivere globale Arbeitsteilung entstanden worden war, dass diese Kostenvorteile rückgängig gemacht werden.
Noch geht es vor allem um China und um die USA. Noch sind nicht alle Branchen und Unternehmen von den Strafzöllen gleichermaßen betroffen. Doch die internationalen Handelsbeziehungen sind mittlerweile so eng, dass große, exportorientierte Unternehmen ganz schnell in diesen Strudel mit hineingezogen werden. Das heißt, sie müssen auf einzelne Produkte höhere Zölle bezahlen, was ihre Gewinnmargen schmälert. Ausgeklügelte Lieferketten funktionieren nicht mehr so reibungslos, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Über kurz oder lang bekommen das dann auch die Verbraucher zu spüren. Der Frankfurter Aktienhändler Stefan Schafeter muss auch gar nicht lange überlegen. Ihm fallen sofort ein paar Beispiele ein.
Wenn wir gerade die deutschen Autoproduzenten nehmen, die in Amerika produzieren und ihre Autos nach China verkaufen, zumindest die großen, das ist ein Paradebeispiel, das trifft andere Unternehmen genauso. Und da wird sich die deutsche Wirtschaft sehr schwer tun und ganz besonders hart treffen.
Im schlimmsten Fall könnte es zu einer schweren Rezession kommen. Nun darf man aber eines nicht vergessen. Handelsstreitigkeiten hat es immer wieder gegeben, sagt Jörg Krämer. Und Handelsstreitigkeiten waren auch immer wieder ein Grund, warum es an der Börse zum Teil zu heftigen Turbulenzen gekommen ist.
Und auch die Europäische Union, die sich ja immer so als oberster Freihändler darstellt, ist in der Praxis seit vielen Jahren auch häufig protektionistisch unterwegs. China ohnehin, auch die USA mit Abstrichen. Aber diese ganzen Konflikte wurden in der Vergangenheit ja in einem internationalen Regelwerk beigelegt. Und das waren die Regeln der Welthandelsorganisation WTO. Trump kündigt halt diesen Konsens auf. Er möchte nicht mehr sich dem Regelwerk einer Welthandelsorganisation unterwerfen. Und damit sind diese Handelskonflikte natürlich viel brutaler geworden und eskalieren viel, viel schneller.
Das macht Angst. Wie dieser Konflikt USA-China ausgehen wird, das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorhersagen. Die Fronten sind verhärtet. Die Chinesen wollen ihre Macht und ihren Einfluss auf dem Weltmarkt weiter ausbauen. Die Amerikaner wiederum wollen verhindern, dass sie an Einfluss verlieren. Das zumindest hat US-Präsident Donald Trump seinen Wählern versprochen. Und dieses Versprechen möchte er halten. Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock geht deshalb davon aus.
Na, ich denke, dass es weiterhin zumindest bis zu den Kongresswahlen am 6. November noch weitere Verwerfungen gibt. Es wird wahrscheinlich weitere Spielchen geben. Trump sagt dies, die Chinesen reagieren. Da werden die Märkte wahrscheinlich noch sehr nervös bleiben.
Bei Carsten Pschesky von der ING Dieber schwingt zumindest ein bisschen Hoffnung mit. Auf längere Sicht hin, so glaubt er, wird sich die Lage entspannen.
Es ist deutlich, dass Trump das Chaos liebt, die Verunsicherung bei Handelspartnern, auch bei Kontrahenten. Ich denke immer noch, dass letztendlich, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dass dann die Vernunft überwiegen wird und auch in den USA letztendlich akzeptiert wird und gesehen wird, dass ein richtig eskalierender Handelskrieg nur Verlierer kennt.
Für Anleger heißt das im Prinzip genauer hinschauen. Wie sehr sind denn die einzelnen Unternehmen von den Handelsstreitigkeiten betroffen? Vielleicht sind sie ja längst dabei, sich anders aufzustellen. Neue Techniken und Technologien machen heute möglich, was gestern noch undenkbar schien. So gesehen könnten die Handelsstreitigkeiten gar nicht so dramatische Folgen haben, wie das auf den ersten Blick der Fall zu sein scheint.
In China befinden sich die großen Börsen schon seit mehreren Wochen im Abwärtstrend. Auch das ist eine Folge des Handelsstreits mit den USA. Vor allem Kleinanleger sind wütend, berichtet unser Korrespondent Steffen Wurzel aus Shanghai.
Rund zwei Dutzend, vor allem ältere Aktienbesitzer, stehen in einem kleinen privaten Börsenhandelsladen im Zentrum von Shanghai. An den Wänden hängen Monitore und LED-Anzeigen, über die aktuelle Börsenkurse und Statistiken flimmern. Die Stimmung erinnert an die Wettbüros in deutschen Bahnhofsvierteln. Zum US-chinesischen Handelskrieg habe ich eigentlich keine Meinung, sagt diese Rentnerin Mitte 60. Aber wenn die Aktienkurse weiter fallen, ist das natürlich schlecht für mich. Ich habe jetzt schon die Hälfte meines Investments verloren. Das läuft auch alles völlig unvorhersehbar ab, beklagt dieser Mann Ende 60. Das ist doch alles von der Regierung gesteuert. Wir Investoren sind dem komplett ausgeliefert. So schlecht gelaunt wie diese beiden Privatanleger aus Shanghai sind zurzeit die meisten Aktienbesitzer in China. Im Schnitt stehen die Kurse so niedrig wie seit knapp 4 Jahren nicht mehr. Im Vergleich zum Höchststand hat der wichtigste Aktienindex in Festlandchina in den vergangenen Wochen rund 30% an Wert verloren. Ähnlich sieht es an der Börse von Shenzhen aus, dem zweiten wichtigen Börsenplatz des Landes.
In the past weeks, investors have
zuletzt wurden Anleger von einer ganzen Reihe schlechter Nachrichten aufgeschreckt, sagt Nick Morrow, Analyst bei der Economist Intelligence Unit, einer Wirtschaftsanalysefirma mit Sitz in Hongkong. Der Handelskrieg wird wohl weiter wüten. Vieles deutet darauf hin, dass es zunächst zu keiner Verhandlungslösung kommt. Obwohl die staatlich gesteuerten Medien in China die Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA auf die Wirtschaft so gut wie totschweigen, die Stimmung verschlechtert sich. Vor allem die vom Export abhängigen Firmen entlang der chinesischen Küste sind betroffen, darunter viele Hersteller von Elektronik. Doch nur damit seien die heftigen Verluste an den chinesischen Börsen nicht zu erklären, betont Zhou Hao, Ökonom und Schwellenmarktexperte bei der Commerzbank in Singapur. Chinas Börsen werden von einer riesigen Zahl an Kleinanlegern dominiert. Es gibt Statistiken, die sagen, 90% der chinesischen Aktien werden von Kleinanlegern gehalten. Und diese Privatanleger handeln viel spontaner und unüberlegter als institutionelle Anleger, zum Beispiel Fondsgesellschaften, die das Geschehen an westlichen Börsenplätzen dominieren, wie etwa in Frankfurt, New York oder London. In China behalten Investoren ihre Aktien nur relativ kurz. An westlichen Börsenplätzen rechnen Investoren mit einem Anlagezeitraum von 3 bis 5 Jahren. In Festlandchina gilt schon alles ab 6 Monaten Haltedauer als Langfristinvestment. Nur wenige Händler in China gehen bei ihren Investments strategisch und strukturell vor. Was Analysten aber auch betonen, von Panikstimmung an den chinesischen Börsen können nicht die Rede sein. Auch das Handelsvolumen sei relativ gering. Das Fazit von Nick Murrow von der Economist Intelligence Unit in Hongkong: Es gebe Wichtigeres, als auf Chinas Börsen zu blicken. Die Börsen sind kein gutes Barometer, um vorherzusagen, wie es mit Chinas Wirtschaft oder dem Handelskrieg weitergeht. Aber Investoren interessieren sich natürlich trotzdem dafür.
Aus Shanghai berichtete unser Korrespondent Steffen Wurzel. Und damit sind wir am Ende der Sendung. In der Technik war heute Leon Novak. Mein Name ist Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.